Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, da sind wir mal wieder.
Hurra, hurra.
Hurra, hurra, die Schule brennt.
Genau, das auch, ja, ja.
Ja. Ja, die Apple-Themenlage ist ein bisschen dünn, ne, im Moment.
Aber wir sind ja nicht nur ein Apple-Podcast.
Das ist lange her.
Und apropos Apple und Podcast, fangen wir doch gleich mal mit an. Ich habe gerade die falsche Zeile kopiert, sehe ich gerade. Und zwar, kleiner Jahresrückblick, beziehungsweise ich bin heute über einen Artikel gestolpert. Spotify hat die beliebtesten Songs, Künstler und Podcasts für dieses Jahr gerade vorgestellt, beziehungsweise veröffentlicht. Und da habe ich dann mal gemerkt, wie alt ich bin. Weil von der Musik, wenn man es denn so nennen will, okay, es ist Musik, ja. Aber vieles davon ist einfach nicht mein Ding, sondern mir auch nicht bekannt, um es mal so auszudrücken. Vor allem habe ich da auch gedacht, um Gottes Willen, ja, wer klickt denn bitte so oft oder wer hat denn das bitte auf Repeat stehen, ja, dass das im Jahr dann quasi hier die Liste anführt. Aber egal dazu, ja, der Geschmack lässt sich ja bekanntermaßen gut streiten. Interessant war es eigentlich gerade in der Rubrik Podcasts, ja, dass da halt auch wieder Spotify-exklusive Podcasts ganz oben waren, was ja meiner Meinung nach immer so ein bisschen die Zahlen verfälscht, ja, weil wenn ich es nur auf einer Plattform hören kann, sammeln sich da natürlich auch alle Abonnenten, ja. Und wenn du eh schon dir einen sehr großen Podcast eingekauft hast, ja, den man dann nur auf deiner Plattform hören kann, was sollen die Abonnenten denn machen? Wo wollen sie es sich denn anhören, ja, wenn nicht bei dir?
Ja, ja, das ist wohl ja wahr. Aber es gab ja auch geschickte Marketingmaßnahmen, die relativ bekannte Promis derzeit abziehen oder abgezogen haben, um es richtig auszudrücken. Die haben 10, 15 Folgen public veröffentlicht auf allen Plattformen, die es so gab. Und dann haben sie gesagt, ja, bei Folge 15 tut uns leid, wir sind jetzt nur noch auf einer Plattform. Wer uns hören will, der geht dann mal zu Audio Now. Und bei Audio Now sind wir dann exklusiv. Und da wird unser Content weitergeführt. Ja, sie haben es natürlich so verkauft, dass das sich zufällig ergeben hat und dass das keine geplante Kooperation war. Ein Schelm, der Böses denkt, weil ich denke, das war schon stark darauf hingearbeitet und das war von vornherein geplant, sich dann dementsprechend eine Hörerschaft aufzubauen, dass man erstmal eine Reichweite hat, die man erstmal eine Hörerschaft hat, die man erreicht, die man halt ansprechen kann und dass man dann quasi den Exit vornimmt. Und, den Exit, ja. Ja, letztendlich ist es ja so und den Stecker zieht und nach Audio Now geht.
Ja, das ist auch wieder so eine Frage des Alters, ja, oder des Technikbewusstseins oder der Affinität Technik und vielleicht auch offenen Standards gegenüber, keine Ahnung. Was ich nicht in meinem oder in meiner Podcast-App der Wahl abonnieren kann, hat schon keine Chance.
Ja,
von ja. Daher, ich habe keinen Bock, 5 Clients zu nutzen, um mir Podcasts anzuhören.
Mache ich nicht. Das ist ja jetzt nicht nur, dass man die 5 Clients sich installieren muss. Man muss ja dementsprechend auch bei vielen Plattformen Geld einwerfen, um die Podcasts das konsumieren zu können.
Dazu, ja. Das kommt ja auch noch
das dazu. Das ist jetzt bei Spotify jetzt nicht der Fall, dass man noch extra Geld einwerfen muss. Ich glaube, die Podcasts kann man auch hören, wenn man Spotify werbefinanziert nutzt. Also wenn man Spotify quasi kostenlos nutzt, kann man dort auch die Podcasts konsumieren. Aber man muss sich zumindest die Spotify-App installieren. Und die ist jetzt ja auch nicht gerade, die blüht jetzt ja auch nicht gerade oder zeichnet sich ja auch nicht gerade durch Usability aus in meinen Augen.
Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr benutzt, aber ja.
Wobei ich sie immer noch übersichtlicher finde als die Apple Music-Geschichte. Ist im direkten Vergleich. Aber immer noch unübersichtlicher als ein ordentlicher Podcast-Client oder Podcatcher.
Ich finde sowieso, in Bezug auf Präsentation und Usability können sich alle Musik-Abo-Dienste ein bisschen mehr anstrengen. Aber, okay, vielleicht kommt es auch daher, dass ich es einfach jetzt so lange schon nutze. Apple Music, klar kann man da ein bisschen was kritisieren an der Art und Weise, gerade was halt so die das Entdecken und sowas betrifft, ja, oder den für, wie nennt sich es, für dich oder so, ja, der Tab. Entdecken. Das ginge auf jeden Fall besser, aber ansonsten komme ich damit eigentlich sehr gut zurecht.
Ja, das ist vielleicht auch eine Ansichtssache, eine Geschmacksfrage. Ich finde es jetzt nicht so schick. Also sagt mir jetzt nicht so zu.
Okay. Aber wie gesagt, da können sich eigentlich alle ja noch mal ein paar mehr Entwickler ins Boot holen, ja, und Designer und da ein bisschen dran arbeiten. Weil, wie gesagt, ich nutze halt Apple Music schon lange und bin es quasi gewohnt. Würde mir trotzdem ein bisschen was anderes noch wünschen, ja, auch was die Funktionalität betrifft, oder es halt besser wünschen, als sie es gemacht haben. Aber das, ja, hatte ich bis jetzt bei jeder, ja. Also irgendwie haben sie da alle nicht so das Rad nochmal perfektioniert.
Neu erfunden
jetzt, aber perfektioniert auf jeden Fall, ja. Aber was willst du an dem Rad viel anders machen?
Oh, das...
Weshalb gibt es so einen scheiß großen Felgenzubehörmarkt? Ja?
Der ist riesig und da gibt es auch enorm viele Unterschiede.
Ja, deswegen.
Und vom Reifenmarkt wollen wir jetzt gar nicht sprechen.
Genau. Nee, wie gesagt, der Gummi ist ja nicht das Rad im Prinzip alleine. Ja. Von daher, da geht viel und da ging auch viel in dem App-Bereich auf jeden Fall. Ja. Was man ja sehr gut sieht, auch im Podcast-App-Bereich. Da machen es einige doch sehr, sehr richtig. Ja. Und teilweise, denke ich mal, können sich da definitiv auf Spotify, die ja viel in den Podcast-Markt investieren, ja, können sich da nochmal eine dicke Scheibe bei der einen oder anderen Podcast-App abschneiden und da gerne ein bisschen kopieren. Ja. Vielleicht hilft es oder wird es helfen. Ja.
Ja, aber ich glaube, Spotify verfolgt natürlich auch eine ganz andere Strategie, Podcasts zu verbreiten oder Podcasts an das Ohr der Hörer zu bringen, als offene Plattform, in Anführungsstrichen, wie es zum Beispiel iTunes ist, etc.
Ja, okay, da muss man auch mal gucken, da gibt es ja auch gerüchteweise. Also wenn wir jetzt mal hier aus der Sendung heute so eine Podcast-Folge machen wollen, können wir da auch gerne ein bisschen drauf eingehen, weil gerade Apple, da gibt es ja auch wieder Gerüchte, die wären momentan im Einkaufsmodus und würden da Gespräche mit dem einen oder anderen Netzwerk führen und wollen sich da auch, was jetzt exklusive Podcasts betrifft, entsprechend gegenüber von Spotify positionieren. Was eine sehr interessante Geschichte ist, wir hatten da vor längerer Zeit ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade Amerika, ja, der Podcast-Markt nach wie vor im Moment, auch gerade was die Entwicklung jetzt mit Werbung und mit akzeptierter Werbung in Podcasts betrifft, eigentlich der Markt zurzeit noch, ja, in Deutschland wissen wir ja selbst, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist, was Werbung in Podcasts betrifft, ein bisschen schwierig, ja, weil da die Mentalität von ja sehr vielen Podcastern halt auch immer noch so ist, dass sie dieses Hobby halt werbefrei halten wollen, wobei ja gerade bei vielen großen Podcastern, die auch noch in dieses Horn blasen, ist es ja im Prinzip auch kein Hobby mehr.
Ja, das Problem, was ich halt auch sehe in der deutschen Podcast-Szene oder was ich mitbekomme aus meinen subjektiven Beobachtungen, die ich habe, ist, dass die Leute, die keine Werbung machen wollen, auch sehr polarisierend gegen die Werbetreibenden oder die Podcaster, die Werbung machen, teilweise, vorgehen und sich äußern. Gerade aus dieser Szene, die so Meta-Berichterstattungen machen über Podcaster, über Podcast-Themen, was die Szene so bewegt, etc., also diese Magazin-Podcasts, da merkt man stark diese aggressive Gegenbewegung gegen diese Leute, die Werbung in ihre Podcasts mit reinnehmen und die sich halt ein wenig darüber finanzieren oder also ein kleines Taschengeld darüber reinspielen etc., wie auch immer. Und das finde ich schade, dass es da solche, ich sag mal so, solche digitalen Grabenkämpfe gibt. Ich finde, jeder sollte sein Projekt so führen, wie er möchte. Und man sollte da nicht so gegenseitig drauf zeigen, ja, du machst Werbung, das ist, und man sollte nicht so mit diesem typisch deutschen erhobenen Zeigefinger durch die Podcast-Landschaft gehen und auf alle Podcaster zeigen, die Werbung machen. Und das ist auch, das denke ich, auch eines der größeren Probleme, die wir in unserer Podcast-Landschaft haben. Dieses gegenseitige oder diese zwei, ich sage es mal so, diese ja. Zwei-Klassengesellschaft, der Bereich, der Podcast-Werbung macht und der Bereich, der keine Podcast-Werbung macht. Und was ich erlebt habe, in Gesprächen mit Agenturen und mit auch in Telefonkonferenzen, in der ich mich im Moment verstärkt, in der ich derzeit verstärkt unterwegs bin, dass die gerade diese Podcaster, die sich so gegen Werbung äußern und auch das öffentlich tun, dass gerade diese verstärkt in der Vergangenheit, wo sie sich noch nicht gegen Werbung negativ geäußert haben, bei den Agenturen angeklopft haben, ja, wir hätten gerne einen Werbepartner, wir möchten gerne, die dann aber abgelehnt worden sind und durch diese Ablehnung, die sie erfahren haben, dass keine Werbekooperation zustande kommt, sich dann entschieden haben, okay, dann reden wir mal negativ über Werbung oder dann äußern wir uns negativ. Das ist teilweise auch ein wenig Neid, der dort existiert. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, dass alle so denken, aber aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen, Monaten gemacht habe, konnte man das halt auch stark heraushören, wenn man sich mit Agenturen unterhalten hat, dass auch viele Podcasts dort anklingeln, aber halt nicht in Frage kommen für eine Werbekooperation. Und das ja, ist halt leider
das,
so.
Das mag sein, aber wie gesagt, wer prinzipiell keine Werbung in seinem Projekt machen will, ja, mein Gott, es wird ja keiner dazu gezwungen.
Ja,
es ist klar. Halt genauso, wer Werbung machen will, solange es sich in einem, oder solange die Werbung interessant ist, in Anführungszeichen, das kann man jetzt definieren, wie man will, oder, aber für den Hörer, wie gesagt, eventuell auch nochmal eine Art Mehrwert bietet, ja, an Informationen, an Leistungen vielleicht, ja, und solange es in, solange der Podcast nicht zu einer Dauerwerbesendung wird, warum nicht? Warum nicht? Vor allem, ja. Wenn du damit nicht nur das Hobby vielleicht finanzieren kannst, sondern die ein oder andere den einen oder anderen Euro vielleicht darüber hinaus noch einnehmen kannst, um dann auch wieder eventuell ja was zu reinvestieren in deinen Podcast, ja, was die Sache natürlich auch wesentlich einfacher macht. Wir haben ja in der Vergangenheit auch mal den einen oder anderen Kooperationspartner gehabt, teilweise auch über einen längeren Zeitraum, wo wir dann auch gesehen haben, das hilft uns in der Art und Weise weiter, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, ja, uns da auch nochmal die eine oder andere Software vielleicht anzuschaffen oder nochmal in neue Hardware zu investieren, ja, die normalerweise jetzt oder was so nicht unbedingt so einfach möglich gewesen wäre. Genauso aktuell, ja, mir hilft das auch ein bisschen weiter, gerade was das Hobby-Podcasten jetzt betrifft, ja, das ein bisschen ja, noch abzufedern, ja. Ich bin ja momentan immer auf der Suche nach einem neuen Job, ja, das macht es einem auch einfacher, wenn da nochmal der ein oder andere Euro reinkommt, um das halt, wie gesagt, hier so den täglichen Bedarf in dem Bereich halt abzudecken. Und von daher, im Endeffekt muss es jeder selbst wissen, wie er es machen will, ja, und ob es für ihn in Frage kommt oder nicht. Aber zurückzukommen, nochmal jetzt auf Apple bzw. Spotify. Wie gesagt, Apple, die Gerüchte sind auch da. Die sind momentan anscheinend am Gucken, am Gespräche führen. Ich bin mal gespannt, welchen, wenn es denn zu einem Abschluss kommen sollte oder zu einem Kauf von Talent oder von IP, wer es denn sein wird. Oder ob man, wie gesagt, inwieweit es dann über die amerikanischen Grenzen hinaus vielleicht dann interessant oder bekannt sein wird. Spotify ja schon aggressiv im Prinzip unterwegs, hat ja auch im deutschen Bereich sich ein bisschen was gegönnt, um es mal so auszudrücken. Es kommt der generellen Podcast-Szene, also es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ja, einerseits ist es ganz gut zu sehen, dass man mit erfolgreichen oder potenziell erfolgreichen Projekten da eventuell auch so die Möglichkeiten hat. Andererseits gerade die ganzen Walled Garden, ja, wie zum Beispiel dann auch Spotify oder die Paywalls, ja, im Prinzip dann eventuell auch schwierig. Ja, also ich bin da nicht unbedingt so der große Freund von. Ich wüsste auch nicht, ja, wir hatten ja auch schon mal gewitzelt drüber, ja, wenn Spotify bei uns anklingelt, ja, und mal fragen würde, das ist so hypothetisch, ja, das käme nicht in Frage, aber ich wüsste momentan nicht, ob ich daran Interesse hätte, ja.
Ja, das kommt immer drauf an. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Ja,
mein Gott, wenn die einen riesen, nicht nur einen Geldkoffer, sondern einen Geldschrank auf den Tisch stellen, ja, oder vor die Haustür, okay, dann muss man einfach mal gucken, welche Zahl sich dahinter verstecken würde. Aber wenn es nicht wirklich so eine Art Lottogewinn wäre, wüsste ich nicht, ob ich es machen würde. Ja. Weil ich doch der Meinung bin, ja, sich hinter oder auf eine Plattform nur zu stellen, ist vielleicht nicht so der Weisheit letzter Schluss. Ja.
Das sehe ich genauso. Also man hat ja die Möglichkeit, wir sind ja auch zusätzlich auf Spotify, aber das heißt, wie gesagt, zusätzlich und nicht exklusiv logischerweise. Und das erschließt den einen oder anderen neuen Hörer. Aber das heißt auch, dass man uns trotzdem über einen ganz normalen, herkömmlichen Podcatcher der Wahl weiterhin abonnieren kann. Wir sind auch auf Deezer und wir sind auch auf Amazon Podcast. Und Amazon Podcast, also laut unserem Backend und laut unserer Infrastruktur, die dahinter steht, um die Statistiken zu erfassen, hat das nochmal ein paar Hörer gebracht. Also bei uns ist es halt so, dass Amazon Podcast mehr Hörer gebracht hat als Spotify, zumindest im gleichen Zeitraum. Trotzdem haben wir bei Spotify mehr Hörer unterm Strich, aber wir sind auch länger bei Spotify gelistet als bei Amazon Podcast. Also wenn man das in den gleichen Kontext setzt der Zeit, hat es bei Amazon Podcast mehr gebracht bis jetzt. Ja. Aber wie gesagt, wir sind halt auf allen Plattformen vertreten, die es derzeit oder allen in meinen Augen oder in unseren Augen relevanten Plattformen vertreten. Und
das ist auch schön so.
Nicht exklusiv.
Wie gesagt, wenn einer uns über Amazon hören will, weil er da zu Hause ist, gerne, über iTunes gerne, ja, Spotify auch gerne, ja, egal wo, Google, ja, ist auch wurscht, da sind wir ja auch zu finden, oder aber er nutzt eine App, ja, und die halt auf das iTunes-Verzeichnis zurückgreift, dann findet er uns ja auch, ja, also von daher, jeder kann uns da hören, wo er will, und das ist eigentlich so mit das Schöne, ja, da dran, deswegen exklusiv auf einer Plattform habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Das geben halt auch darauf an, welche Möglichkeiten bietet mir die Plattform. Ja. Also nicht nur Geld, sondern auch gerade, was halt das Ganze drumherum betrifft. Das ist halt auch nochmal sowas an Möglichkeiten, weil wie gesagt, klar, ein Geldschrank ist nochmal ein anderes Thema, aber ansonsten lassen wir Geld mal außen vor. Wenn natürlich die Infrastruktur da ist, wenn eventuell wie gesagt, die Technik übernommen wird, beziehungsweise da technisch nochmal ganz andere Möglichkeiten da sind, wenn da eventuell auch nochmal unter die Arme gegriffen wird, was das Produzieren betrifft, ja. Das wären so Sachen, wo du dann auch wieder sagst, okay, wenn ich mich dann wirklich nur aufs Podcasten konzentrieren kann und nichts mit dem Ganzen drumherum nochmal zu tun habe, das wäre dann auch nochmal so. Ja, so ein Thema, ja, wo man sich das vielleicht dann, oder wo man sich zumindest mal anfangen kann zu überlegen, ja. Ja. Aber trotzdem, ja, nichtsdestotrotz, open, ja, in dem Sinne der Erreichbarkeit oder auf der Plattform zu sein, wo der Hörer einen hören will, ist immer noch mehr wert, denke ich, als halt, als Podcast, sich an eine Plattform zu binden. Ja. Was natürlich für uns ja kleines Licht einfach zu sagen ist. Aber auch da, wir hatten vor der Aufnahme kurz mal uns ein bisschen umgeguckt, oder ich hatte mal heute Mittag angefangen zu gucken, wo wir denn dieses Jahr aktuell charttechnisch überhaupt unterwegs sind in Deutschland. Und in der Kategorie, in der wir uns oder die Liste sind, ja, kann man ja eigentlich nicht meckern. Ja. Für die Anzahl an Podcasts, die es in Deutschland gibt, ist, denke ich, die Platzierung ganz okay. Von daher kann man eigentlich so im Großen und Ganzen ist es ja auch wieder für unser Hobbyprojekt dann schon.
Ja. So ist es.
Genau. Und ich glaube, jetzt können wir wir machen den Sack-Podcast jetzt am besten zu, ja, weil ansonsten haben wir ja eine Stunde über Podcasts gesprochen und das Fass wollte ich so eigentlich gar nicht aufmachen.
Du, wir machen öfter mal Fässer auf, die wir eigentlich gar nicht aufmachen wollten. Das können wir ganz gut.
Wieso fällt mir da jetzt deutscher Schlager ein?
Sieben Fässer, weil...
Ah, genau, danke. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf.
Grüß an Roland Kaiser. Genau. Ja. Der Kaiser. Immer noch gut im Geschäft.
Oh ja, aber ich hatte es den jetzt gesundheitlich nicht jetzt auch wieder gerade ein bisschen erwischt?
Die letzte Geschichte war ja die Lungentransplantation. Ja, aber
ich glaube, der hatte jetzt auch gerade wieder irgendwas.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber je älter er wird, je sympathischer wird er mir. Jetzt nicht von seiner Musik, aber so von seinen Statements, von seiner Einstellung und von seinen Aussagen, die er in der Öffentlichkeit tätigt, wird er mir immer sympathischer, je reifer er wird, muss ich sagen. Ja. Gut.
Wollen wir jetzt ein deutsches Schlagerfass aufmachen?
Nein. Aber es gibt Schlimmeres als deutschen Schlager.
Ja, durchaus. Mir würde jetzt spontan nicht so viel, obwohl doch, da wird mir schon ein bisschen was einfallen. Aber genau, das Fass lassen wir am besten zu.
Ja. Also eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt ist schlimmer als deutscher Schlager.
Definitiv.
Also im Vergleich gesetzt.
Aber da muss man auch mal gucken. Die letzten Jahre hat der deutsche Schlager auch wieder hier so ein Comeback erlebt. Und ich habe zuletzt, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber wir haben im Bekanntenkreis uns mal, oder kamen wir auf das Thema auch, ja, da sind so viele Namen gefallen, die mir nichts gesagt haben. Vor allem von jungen Interpreten, die, also mal abgesehen von dem, was ja hier seit Jahren hoch und runter gespielt wird, wenn irgendwas ist, oder durch die Boulevardpresse getrieben wird, hier unsere
Frau Fischer.
Die Frau Fischer, genau. Mhm. Aber es gibt ja so viel jungen Nachwuchs, der anscheinend auch wirklich für sein Genre erfolgreich unterwegs ist und da auch ordentlich Platten in den Markt drückt. Da war ich doch sehr, 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 sehr überrascht. Aber klar, mein Gott, wenn man mit der Szene oder mit dem Genre nichts am Hut hat in der Regel, außer dem, was vielleicht mal im Funk dann läuft. Klar, aber ja, schön zu sehen, dass das Publikum anscheinend definitiv noch da ist und vor allem halt auch junges Publikum da ist. Man hat es ja, okay, jetzt aktuell ESC ist ein bisschen ruhiger, aber man hat es ja da gerade die letzten Jahre mitgekriegt, wie viele junge Leute da ja auch. Hätte ich altes Eisen jetzt mittlerweile auch nicht gedacht, dass aber egal, ja, schön.
Naja gut, wenn man sich die Lieder von Frau Fischer anschaut, wie sie vor 10, 15 Jahren waren, von der Gestaltung, von der Ausrichtung und wenn man sich die Lieder heute anschaut, hat sie da ja auch einiges getan. Es ist ja jetzt kein klassischer Schlager mehr, das geht ja schon fast in die Richtung Popschlager etc. Also es hat sich ja schon ein bisschen gewandelt, ist ein bisschen moderner geworden.
Breitenkompatibler, ja.
Ja, noch mehr massenkompatibler.
Ja, massenkompatibel heißt es, genau. Nicht breiten, sondern genau. Massenkompatibel. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Hat sich einiges getan. Auch wenn man sich anschaut, in was für einem Umfang sie ihre Konzerttour veranstaltet hat in der Vergangenheit und was da aufgefahren worden ist an Bühnenshow etc., da ist eine Menge passiert und da wurde auch schon die Latte ganz schön hochgesetzt.
Oh Mann, ich will hoffen, dass wir das mit dem... Ich bin ja nie so der Konzertgänger gewesen, muss ich ja auch sagen. Weil mir das, je nachdem, wo du hingehst, einfach auch zu viel war. Zu viel Menschen, zu viel Lautstärke, zu viel drumherum, ja. Deswegen ganz selektiv da, wo du wirklich hingehen willst, beziehungsweise wo man wusste, okay, die sind vielleicht das letzte Mal in Deutschland auf Tour, ja, dass du dir gezielt sowas aussuchst und da hingehst, ja. Aber irgendwie, das fehlt mir im Moment eigentlich schon. Ich bin ja jetzt über ein Jahr schon auf keinem Konzert mehr gewesen. Und wenn du jetzt mal siehst, gerade bei Instagram, ja, viele Künstler, die unterwegs sind, ja, die dann so ihre eigentlichen Tourdates dann nochmal, ja, durchgehen, ja, oder die Tourenplanung für nächstes beziehungsweise übernächstes Jahr jetzt siehst, noch nicht mal 21, sondern die Tourplanung dann wirklich hier so Ende 21, Anfang 22 gerade machen, ja, wo ich dann auch sage, ey, fuck, ja, fuck, fuck, fuck.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch Konzerte, die wahrscheinlich auch nach Corona trotzdem nicht mehr stattfinden werden. Genesis hatte ja auch eine Tour nochmal angekündigt in der Vergangenheit und ich glaube nicht, dass 2021 oder 2022, wenn eventuell wieder Konzerte möglich sind, dass Phil Collins überhaupt noch in der Lage ist, auf die Bühne zu gehen. Das bezweifle ich. Also im Moment gibt es ja auch die dramatischsten Berichte über Phil Collins, wie es ihnen derzeit geht, etc. Und ich glaube nicht, dass es ihnen anderthalb Jahren besser gehen wird.
Gerade was seine, ich sag mal, Gesundheit betrifft, hörst du ja momentan oder liest du momentan ja sehr viel.
Ja. Naja. Ich meine, die letzte Tour war ja 2007 von Genesis und da hat man ja auch schon angesehen, dass er bei den langen Schlagzeug einsetzen schon Probleme hatte. Und das war vor 13 Jahren.
Ja, das, aber nicht nur das, ja. Du liest ja so viel anderes auch noch, ja.
Ja. Man liest da nicht gerade sehr viele schöne Dinge über ihn derzeit, ja. Aber ich glaube, auch vieles ist auch von der Boulevardpresse ein wenig aufgebauscht und ich glaube, alles, was man hoffen, da so liest,
vor allem kann man halt nur hoffen, dass er da gute Unterstützung hat. Ja.
Ja.
Das ist auch sowas. Also sollte das nochmal sein, ist das auch so ein Must-Go. Ja.
Genesis-Konzert auf jeden Fall. Und ich sag mal, egal, ob sie nach Deutschland kommen oder nicht, da werde ich dann meine letzten Cents zusammenkratzen und auch europaweit unterwegs sein, ja, um nochmal auf ein Genesis-Konzert zu gehen, wenn es stattfinden wird.
Das kommt drauf an, wo. Das kommt definitiv drauf an, wo.
Ich meine, 2007. Ich würde
nicht überall in Europa
hinfliegen. 2007 bin ich auch nach Rom geflogen und habe mir dort das Konzert angeschaut, weil es war einfach.
Ja, hier Roma, wie heißt es so schön? Ja, alle Wege führen nach Rom. Ja, das ist eine Stadt, okay. Ja, da würde ich auch für ein Konzert vielleicht nochmal hinmachen. Ja. Aber ansonsten, okay, klar, London, ja. Definitiv.
London, ja.
Boah, ach, definitiv. London immer. Gerade mit dem heutzutage ist, ja. Aber sagen wir mal, früher war ja alles besser, ja. klar, London definitiv, ja. Rom gerne, Italien gerne. Momentan halt auch sehr, sehr schwierig, leider. Deswegen mal gucken, ja, wie sich das da alles entwickelt. Nee, ich fand es halt nur schade, dass, wie gesagt, viele jetzt mit 2021, 22 rechnen oder planen. Und das macht einem nicht gerade viel Mut, ja, und Hoffnung. Ja.
Nein. Das ist so. Wir hoffen, es wird alles besser. Das können wir nur hoffen. Und mehr können wir nicht tun.
Ja. Wenn heutzutage schon einem als positiv verkauft wird, dass die Zahlen nicht exponentiell steigen, sondern wir momentan so ungefähr den Level erreicht haben, ja. Toll, ja, das Ding muss nach unten.
Ja,
mit dem Status quo kann man, glaube ich, nicht zufrieden sein. Ja.
Die aktuellen Todeszahlen anschaue, läuft es dann auch nur eiskalt über den Rücken, wenn man sich das anschaut, was da abgeht.
Ja. Okay, aber wir wollten ja nicht über Corona reden.
Wir wollten eigentlich über Technik reden.
Wir wollten eigentlich auch nicht über Musik reden.
Ah, und über Podcast wollten wir eigentlich auch nicht reden.
Ja, von daher ist er egal, ja.
Aber die Themenlage ist ja echt dünn.
Genau.
Aber lass uns nochmal über das Apple Pro Display XDR sprechen, über Dinge, die wir wahrscheinlich, Dinge, die wir wahrscheinlich nie vor uns sehen werden. Aber trotzdem.
Doch, vor mir sehen schon, wenn ich in den Apple Store gehe, ist das eigentlich.
Ja, aber für längere Zeit.
Ja, nicht auf meinem Schreibtisch,
ja. Ja, so sieht's aus. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht widerfahren.
Aber selbst wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich mich wahrscheinlich nicht für diesen Monitor entscheiden.
Ja.
Weil ich mich generell für so teure Monitore nicht entscheiden würde. Davon mal abgesehen. Also es liegt jetzt nicht an Apple oder dass es scheiße ist, sondern einfach an dem Betrag für einen Monitor.
Es ist ja nicht nur der Monitor, wenn du das komplette Erlebnis haben willst, brauchst du auch den Standfuß. Der kostet auch nochmal 1.000er.
Das auch, Wobei, da würde ich mir eine Wandhalterung holen und Ende.
Geht bei mir nicht.
Die kriegst du für ein Zehntel jetzt nicht. Zehntel jetzt nicht unbedingt. Da würde ich dann doch mal ein bisschen mehr ausgeben als nur ein Zehntel. Aber in Theorie reichen da eigentlich ein paar Euro, um den an die Wand zu hängen.
Kommt immer darauf an, was man für ergonomische Ansprüche an diese Halterung stellt. Klar.
Ja.
Aber egal. Da gibt es jetzt eine neue Firmware, die man sich auf jeden Fall installieren sollte, wenn man das Gerät hat. Dazu bräuchte man aber auch ein aktuelles Catalina-Betriebssystem, also man bräuchte auch die aktuelle Catalina-Version, sonst funktioniert das Aufspielen der Firmware nicht. Kleiner Hinweis. Jedenfalls benötigt man die Firmware 4.2.3.0, um benutzerdefinierte Kalibrierungsprofile einspielen zu können oder dementsprechend seine Kalibrierung dort vornehmen zu können, wie man sie benötigt. Und das war ja auch am Anfang der ganzen Geschichte ein großer Kritikpunkt an das Display, dass man halt nur auf die vordefinierten Profile zugreifen kann oder konnte bis zum heutigen Zeitpunkt. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das sehr individuell an seine Bedürfnisse anzupassen. Und das hat Apple damals ja auch angekündigt, dass es kommen wird, dass es allerdings jetzt ein Jahr dauern wird oder dass ein Jahr ins Land zieht, das hätte man jetzt nicht gedacht. Aber mittlerweile gibt es halt die Möglichkeit mit der neuen Software seine persönliche Kalibrierung vorzunehmen. Und somit wird das Ding, denke ich, noch interessanter für alle diejenigen, die das unbedingt gebraucht haben. Und jetzt können Sie halt das Ding noch mehr ausreizen und noch mehr auf die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ja.
Gut.
Ist ja schön zu wissen, dass da einiges geht und dass auch die Firmware weiterentwickelt wird.
Mhm. Ja.
Ja. Dann gibt es Neuigkeiten rund um den M1-Prozessor. Der Entwickler Hector Martin ist kein Künstlername, der heißt wirklich so, der sich auch schon einen großen Namen gemacht hat im Bereich Linux-Distribution für die PlayStation 4. Das ist der erste, die erste Distribution, die für die PS4 rausgekommen ist. Mittlerweile gibt es da auch noch Abwandlungen von anderen Entwicklern, aber der Hector Martin war dort der Erste. Der hat jetzt angekündigt, dass er ab Januar 2021 ein Vollzeitprojekt starten möchte und Linux für die M1 Macs entwickeln möchte, also dort eine komplette Distribution rausbringen möchte. Und er möchte das über die Plattform Patreon finanzieren von den Nutzern und die sollen quasi die Zeit, die er dafür benötigt, oder besser gesagt, ihnen die Arbeitszeit dort bezahlen, dass die Linux-Distribution dann auch zeitnah rauskommen wird. Und er ist schon recht weit und er sieht auch schon Land in Sicht, aber es fehlt an ein paar Ecken und Kanten noch, um das Ganze rund zu machen. Das größte Problem sind die Treiber. Der Rest läuft schon recht gut, aber halt wirklich alle Dinge vernünftig anzupassen, jetzt noch ein bisschen dauern.
Genau, den Namen hatte ich anscheinend verdrängt, weil die News hatte ich auch gelesen. Das kam über einen Patreon-Blog, was ich da regelmäßig lese, hatte ich das nämlich auch gesehen. Genau, und zwar, er will ja Vollzeit gehen, weil es halt gerade so aufwendig ist, was ich gelesen hatte oder überflogen hatte in dem Artikel, war, dass gerade die GPU-Unterstützung für die M1 halt so ein Thema ist, weil die anderen Projekte im Prinzip Standard-GPUs verwendet hatten oder halt leicht modifizierte Versionen von Standard-GPUs. Da war es relativ einfach oder von der Investition oder von der Zeit, die man braucht für die Entwicklung, so, dass man das halt quasi nebenher in Anführungszeichen oder eher das nebenher noch machen konnte oder relativ einfach und nicht so zeitintensiv machen konnte. Und mit dem M1 ist es halt jetzt komplizierter. Er müsste Vollzeit gehen, um das halt relativ zeitnah, ja, wobei ja, Entwicklungszeitraum hat er ja, glaube ich, auch noch angegeben, wird dauern. Ja. und ich glaube, angestrebt hat er irgendwie $4,000 im Monat, kann das sein?
Das habe ich jetzt nicht genau durchgelesen.
Ich glaube, Patreon ist, glaube ich, $4,000 im Monat, dass er Vollzeit gehen kann, um halt Linus für M1 zu entwickeln. Wobei der Linus Torvald gesagt hat, er sieht es eigentlich als fast unmöglich an, ja, das wirklich gut zum Laufen zu kriegen auf dem M1. Mhm.
Obwohl er es gerne sehen würde. Er hat sich ja recht positiv darüber geäußert. Definitiv, und scheint ja auch ein recht großer Fan des M1-Prozessors zu sein. Des Prozessors schon, des Betriebssystems wahrscheinlich nicht. Und er würde sich wünschen, dass Linux auf den M1-Prozessor kommen wird.
Im Prinzip würde sich da jeder, der irgendwie mit Linux beschäftigt, sich freuen, wenn es auf die Hardware kommt. Gerade im Entwicklerumfeld gibt es garantiert auch viele Apple-Nutzer, die momentan an ihren Intel-Maschinen festhalten, weil sie zum Beispiel auf Linux oder eventuell auch Windows einfach angewiesen sind. Ja. Du hast das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon angesprochen. Von daher nativ Linux auf dem M1 wäre natürlich gerade für die auch nochmal ein Argument, ja, dass sie sagen, okay, wir können dann auf jeden Fall die Transition zum M1 dann auch machen. Ja.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, du kriegst ja auch sehr günstige, leistungsstarke Maschinen. Du kannst da wahnsinnige Dinge mit tun, gerade unter Linux. Also da denke ich, es ist eine Menge Potenzial drin in der ganzen Geschichte.
Hm. Ja.
Naja, ich bin gespannt, ob er das hinbekommt. Ich meine, er hat sich auch in der Vergangenheit ja auch einen sehr guten Namen gemacht, gerade auch was die Distribution angeht, die dementsprechend für die PS4 erschienen ist. Das war ja auch ein viel von vielen Seiten gelobtes Projekt, was er da am Start hatte. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich kurz davor stand, mir eine PS4 zu kaufen, ich dann aber doch nicht gemacht habe.
Also das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum er auf eine PS4 Linux machen will, aber warum nicht?
Da gibt es eine Menge Gründe. Ja, wo wir gerade beim M1 sind, da geht es dann weiter. Der deutsche Entwickler Alexander Graf, der hat eine Windows-ARM-Version auf einem M1-Chip zum Laufen gebracht. Allerdings hat er es nur emuliert, das muss man fairerweise dazu sagen. Er hat dafür die Open-Source-Software QEMU verwendet. Also es ist eine Open-Source-Virtualisierungssoftware und er ist schon recht begeistert, wie gut und wie stabil, na stabil würde ich jetzt nicht sagen, aber wie performant das Ganze läuft, trotz dass es nur emuliert ist, konnte man dort lesen und auch in verschiedenen Foren lesen, dass das schon sehr, sehr, sehr snappy läuft, das Ganze. Und schon nahezu wie auf einem nativen System, trotz dass wir derzeit nur über eine virtualisierte Software sprechen.
Läuft QEMU über Rosetta auf dem M1?
Nein, der geht über, so ich das rausgelesen habe, diese Custom-Kernel-Geschichte, die ja angeboten wird von Apple, dass man halt über diese Custom-Kernel-Geschichte in das System reingeht. So habe ich es jedenfalls aus diesem Artikel herausgelesen.
Gut, weil ich bin nämlich gerade überlegen, weil QEMU. Also was ja. Also es wird auf jeden Fall, nee, aber es ist ja Windows für ARM,
genau, was
über QEMU auf einem M1 läuft.
Richtig, genau.
Ich frage mich jetzt nur, wie läuft QEMU auf dem M1? Ist das nicht Rosetta? Dann würdest du ja QEMU quasi über die Rosetta Windows A, boah. Und das läuft einigermaßen vernünftig?
Er hat geschrieben, nahezu nativ. Boah. Also ein nahezu natives Erlebnis.
Über fünf Ecken. Okay, gut. Ja, schön. Wie ja. würde dann ein natives Windows laufen? Ja.
Ja, also man sieht, es ist machbar. Und ich denke mal, Microsoft hätte damit weniger Probleme, das auf diesen Mac zu bringen und würde da in einer nativen Version das natürlich noch performanter hinbekommen.
Ja. Ich glaube, Microsoft hätte in der Art und Weise ein Problem damit, ihren ganzen Third-Party-Kollegen gegenüber. Weil sie haben ja Partner, mit denen sie ja Windows für ARM gerade auf dem Markt haben. Und ich denke nicht, dass die so glücklich wären, wenn Windows-Lizenzen für ARM für Endnutzer raushaut, die man dann ganz easy auf seinem M1 installieren kann. Und dann in irgendwelchen Tests mit anderer Hardware gegenüber gezeigt wird, wie viel besser das vielleicht sogar noch läuft. Ich glaube, den Schuh würde sich Windows zurzeit, also Microsoft zurzeit nicht anziehen.
Ja.
Nee, ich glaube, da ist momentan einfach der Third-Party-Bereich ein großes Hindernis. Ja. Davon mal abgesehen, dass du generell ja keine Windows-ARM-Lizenz für Endkunden hast im Moment. Da müsste Microsoft so erstmal das erschließen. Und dann müsste man halt gucken, ja, wer auch immer dann die Treiber zur Verfügung stellt oder entwickelt für M1, also für Apple. Gerade was halt auch wieder GPU-Unterstützung betrifft. Aber wie gesagt, ich denke, da sind wir noch ein bisschen weiter weg von, dass das kommt.
Ja, es kommt drauf an, wie diese ganze M1-Geschichte oder der ganze Markt der ARM-Prozessoren in der nächsten Zeit an Fahrt aufnehmen wird und was da für eine Dynamik entstehen wird. Das ist die Frage.
Ich denke, der früheste Zeitpunkt, wo Microsoft vielleicht damit kommen würde, ist, wenn die komplette oder wenn wir kurz davor sind, die komplette Palette oder die komplette Produktpalette von Apple auf Apple Silicon umgestellt zu haben. Wenn, wie gesagt, der iMac Pro etabliert ist, vielleicht, wenn der vor dem Mac Pro kommt, und wenn dann der Mac Pro eventuell, oder sobald der Mac Pro dann entweder kurz vor der Veröffentlichung steht oder gerade auf den Markt kommt, dass da vielleicht was kommt. Oder vielleicht die zweite Generation von einem MacBook Pro, ja, mit Apple Silicon, dass Microsoft dann vielleicht irgendwie mit Windows für ARM dann auch für Apple Silicon kommt, aber kurzfristig wird da, denke ich, nichts kommen.
Ja, ich meine, es ist jetzt ja nicht nur der Markt, den jetzt Apple betritt mit den Silicon-Chips, sondern es gibt ja auch noch andere ARM-Architekturen, Qualcomm etc., die ja in diese Richtung weiterentwickeln und die das vorantreiben werden. Also man darf das jetzt nicht nur so fokussiert auf den...
Nee, das meine ich ja mit Third-Party. Du hast ja die Surface-ARM-Geschichte, du hast andere Hersteller momentan noch, die ja auch ARM-Geräte anbieten.
Lenovo zum Beispiel.
Genau. Aber gerade im Endkunden, okay, wo hast du Geräte, die du einfach momentan kaufen kannst, wie im PC-Bereich du dein eigenes Betriebssystem installiert? Das hast du in dem ARM-Bereich ja noch lange nicht. Ich würde mal sagen, auf lange Sicht oder auf zumindest mal mittelfristige Sicht hast du das in dem PC-Bereich nicht, dass du dir ein ARM-System ohne OS kaufst, ja, und dann selbst zum Beispiel Windows installieren willst oder du dir eine Linux-Kiste kaufst und dann sagst, okay, ich will mir aber Windows installieren. Sehe ich jetzt mittelfristig nicht und dass es speziell für Apple jetzt da mit Windows kommen, kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, nicht vorstellen.
Nein, aber ich gehe davon aus, dass über kurz oder lang die x86er Systemarchitektur verschwinden wird. Das wird zwar noch eine relativ lange Zeit
Das kommt auf Intel drauf
dauern, Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch eine Architektur mit Zukunft sein wird. Das bezweifle ich, dass wir da noch lange was von sehen werden.
Das ist jetzt sehr stark abhängig von Intel.
Ja.
Weil das ganze AMD, was da drin steckt und auch mit der Roadmap, die sie eigentlich vorhaben.
Ja. Ja, aber wie gesagt, die Tage sind gezählt für diese Architektur, auch wenn die Tage jetzt nicht an einer Hand abzählbar sind und auch nicht an zig Händen abzählbar sind, aber ich glaube, über kurz oder lang wird diese Architektur Stück für Stück aussterben.
Ja, ja, die Frage ist halt, ist Intel in der Lage, in den nächsten Jahren die Technik so weit zu entwickeln, dass du konkurrenzfähig bleibst zu der ganzen ARM-Entwicklung? Oder sind sie in der Lage dazu, die Technik so radikal zu ersetzen oder zu erneuern, dass du wirklich die ganze alte Zöpfe ja, an Architektur vielleicht wirklich abschneidest und bei null, weiß ich nicht, bei null, aber nochmal quasi anfängst?
Ja, also im Moment, wenn man jetzt sich im Moment die Prozessoren anschaut, sieht es da ja sehr schlecht aus, dass sie auf Augenhöhe sind.
Ja, deswegen, also ich bin mal gespannt, ob Intel da oder wie sie das
ja, die nächsten Jahre. Im Moment sind sie ja so sogar gegenüber AMD defizitär unterwegs. Und die und ja. AMD ist auf der gleichen Architektur unterwegs, haben auch x86er oder sind auch auf der x86er Systemarchitektur unterwegs, aber selbst dort sind sie ja stark defizitär unterwegs. Ja. Also Intel hat im Moment echt Probleme. Ja. Muss man so sehen.
Also auf jeden Fall ordentlich Druck. Ja. Ist ja auch gut so. Deswegen war gespannt. Momentan kriegen sie aus zwei Seiten halt Druck, AMD und halt ARM. Speziell ja. Halt jetzt gerade Apple Silicon. Aber ARM ist ja so eigentlich ja mit das Ding im Prinzip. Muss man mal gucken. Ja, deswegen ganz spannend, ob Intel da und wie sie drauf reagieren können.
Ja.
Ja. Gut. Haben wir noch was?
Ach du, wenn es danach geht, haben wir ja noch ganz viel. Du weißt doch.
Angeblich hatten wir, oder wir anfangs hatten wir noch gedacht, wir hätten gar nichts. Ja.
Ja, es gibt eine Warnung vor Belkin-Ladegeräten. Nämlich das Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt vor ein paar Tagen. War.
Ich habe mich auch gerade gefragt. Ja.
Über den Weg laufen. Zumindest gibt es da wohl eine europäische Organisation, die der EU anhängig ist, um das jetzt mal etwas runterzubrechen. Wie ich eben schon sagte, das Schnellwarnsystem für Non-Food-Produkte. Schöner, griffiger Name. Die warnen vor einem Produkt aus dem Hause Belkin, aus der Boost-Charge-Serie oder aus der Boost-Charger-Serie. Das ist so ein All-in-One-System, da hängt auch eine Powerbank drin, etc. Also das ist so ein All-in-One-Ladesystem von Belkin. Und dieses Gerät kann im schlimmsten Fall Feuer fangen. Es muss nicht vorkommen, es kann aber vorkommen. Und aufgrund dessen, dass es so verheerende Ausmaße annehmen kann, haben sie sich dazu genötigt gefühlt, davor zu warnen. Und man kann herauslesen, warum es Feuer fangen kann, weil die internen Platinen, die internen Bauteile, die dort in diesem Gehäuse verbaut sind, nicht fest genug verbaut sind. Also sie können sich lösen und somit können sie gegenseitig Kontakt aufnehmen, diese Bauteile, und dadurch können Kurzschlüsse entstehen. Und wo Kurzschlüsse entstehen, kann es auch dazu kommen, dass die Geräte Feuer fangen. Muss nicht passieren, kann passieren. Und deswegen gibt es da gerade eine Warnung. Wir verlinken den den Artikel oder diese Schnellwarnung oder aus dem Schnellwarnsystem in den Shownotes. Ja. Also alle diejenigen, die ein spezielles Belkin-Produkt ihr eigen nennen, überprüfen, am besten auf den Artikel klicken und gucken, ob man betroffen ist.
Ja, genau. Tja. Und von einer Produktwarnung jetzt mal zu einer Sache, die dem Tobi wahrscheinlich auch ganz gut gefällt. Und zwar ein funktionierender Original Apple I kommt jetzt wieder unter den Hammer im Dezember.
Okay.
Die Verpackung ist sogar signiert von Wozniak. Von Woz. Ich bin mal gespannt, wie sie abschließt. Es ist anscheinend laut Beurteilung vom Zustand her eine 8 von 10 möglichen Punkten. Und wenn man mal guckt, Apple I in sehr gutem Zustand hat in der Vergangenheit ja auch schon hier, was, keine Ahnung, so um die $800,000 gebracht. Mal gespannt, wie das dann abschließt. Eine vergleichbare Aktion ging zuletzt anscheinend irgendwo zwischen 400.000 und 500.000 aus. Muss man mal gucken, ja. Also das ist ganz interessant, ja. Nicht unbedingt jetzt so meine Preisklasse, aber vielleicht noch was für dich, um einzusteigen.
Du hast gut reden.
Ja, du hast doch andere Sachen mit einem Woz-Autogramm doch auch.
Das würde ja, doch gut in die Sammlung passen. Das hat mir aber kein Geld gekostet. Das habe ich ja schon mal erwähnt.
Ja, deswegen.
Ja. Ja, das, natürlich, doch, es hat Geld gekostet. Das Produkt benutze ich nicht mehr. Und das Produkt an sich steht jetzt in einer Vitrine und ist
alarmgesichert,
verschlossen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser iPod Mini jemals größeren Wert erlangen wird, weil es ist ja nicht nur das Autogramm, was da drauf ist. Bei dem Apple, was du eben erwähnt hast, oder bei den, was war es, der
Apple I.
Apple I, sondern auch die Hardware an sich, also die Kombination aus Autogramm und Apple I, die machen das Produkt so teuer. Ich glaube, Produkte, wo nur Woz unterzeichnet hat, die beliebig sind, wie dieser iPod Mini, die haben keinen großen Sammlerwert. Das vermute ich mal. Also Autogramme von Woz gibt es ja wie Sand am Meer.
Nicht unbedingt auf einem iPod.
Ja, aber der iPod ist ein beliebiges Produkt. Das ist Massenware. Kriegst du gebraucht an jeder Ecke.
Nicht mit Autogramm.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das einen großen Wert
hat. Es muss nur der Richtige aufstehen.
Ja, ich möchte es ja gar nicht veräußern. Für mich ist es ja auch ein emotionales Sammlerstück, weil ich ja auch mit ihm im Pressezentrum auf der CeBIT Hannover auf dem gleichen Sofa gesessen habe. Und das ist ja für mich viel interessanter und das ist für mich ein Stück, was mich daran erinnert, an diesen Moment.
Habt ihr auch vom selben Teller gegessen?
Nee, auch nicht aus dem selben Becherchen getrunken, auch nicht. Das haben wir auch nicht gemacht, nein.
Ja, schade.
Wir saßen auf so einem typischen Leder-Lounge-Sofa und heutzutage würde man sagen, wir hatten 1,50 Meter Abstand.
Ja.
Also damals hatten wir auch schon den Sicherheitsabstand, ja.
Ja.
Aber er ist total cool, der ist nahbar und auch nicht so verschlossen, also der ist total offen. Ist total cooler Typ.
Ja. Ja, so was man von ihm ja in den vergangenen Jahren immer mitbekommen hat, ja, ist er eigentlich recht gut drauf. Ja,
ist also sehr nahbar, also das ist und sehr down to earth, wie man so schön sagt. Ja. Gut, aber lass uns nicht über die CeBIT sprechen, weil die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Da sieht man mal wieder, wie alt wir
beide eigentlich sind.
Gibt es die noch? Wird die kommen? Wird die wieder kommen? Nee, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Die haben es auch abgeschafft.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja.
Aber dieses Jahr war sie doch nicht, logischerweise. Ne?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay. Ja. So, und dann gibt es in Italien auch eine nette Veranstaltung. Hätte ich bald gesagt, es war ja keine Veranstaltung, sondern Apple wurde dort von der Wettbewerbsbehörde verurteilt kann man da jetzt schlecht sagen, weil es gab ja kein Gerichtsverfahren letztendlich, aber es wurde eine Strafe verhängt. Ich glaube, das trifft es besser. Jedenfalls hat die Wettbewerbsbehörde in Italien eine Strafe verhängt in Höhe von 10 Millionen Euro, weil sie irreführende Werbung betreiben, jedenfalls in den Augen der Leute, die dort in der Wettbewerbsbehörde was zu entscheiden haben, sagen wir es mal so. Das ist ja auch immer eine Ansichtssache. Obwohl ich die ganzen Statements nachvollziehen kann. Es geht um die Werbung bezüglich ihrer Wasserdichtigkeit. Apple bewirbt ja die Geräte mit einer gewissen IP-Zertifizierung, mit einer gewissen Tiefe, ich glaube 30 Minuten bei einer Wassertiefe von so und so viel Meter respektive Zentimeter. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber Apple bewirbt das ganze Jahr und sie geben ja auch diese ganzen Werte genau an, was diese IP-Zertifizierung beinhaltet und wie wasserdicht letztendlich die Geräte sind. Damit werben sie ja auch. Aber in ihren Garantiebestimmungen schließen sie Schäden durch Flüssigkeiten aus. Und aufgrund dessen hat sich die Wettbewerbsbehörde dazu entschieden, eine Strafe zu verhängen, wie wir eben schon erwähnt haben, in Höhe von 10 Millionen Euro. Und letztendlich kann ich das nachvollziehen. Die Wettbewerbsbehörde ist dadurch aufmerksam geworden, dass in Italien halt mehrere Leute ihre Geräte eingesendet haben, aber sie die Geräte halt wieder zurückbekommen haben mit dem Statement, ja, ist nicht Wasserschaden und das steht bei uns nicht in den Garantiebestimmungen, dass diese Schäden halt abgedeckt sind. Ja. Und ich kann das halt auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, die Problematik ist halt wirklich ein Ausschluss, weil du kannst ja auch einen Defekt am Gerät im Prinzip nicht ausschließen. Das kann ja auch ein Waschbecken gewesen sein, da ist mir es reingefallen und hat vielleicht trotzdem einen Wasserschaden, obwohl das Telefon eigentlich hätte aushalten müssen. Ja.
Ja.
Genauso, was sie, glaube ich, bemängelt hatten, ist, dass sie in den Anzeigen oder in der Werbung für diese Funktion nicht angeben, unter welchen Bedingungen es halt getestet wurde. Ja. Anscheinend haben sie bemängelt, dass sie irgendwie mit normalem Wasser bei schönem Wetter irgendwie auf der Südhalbkugel die Tests durchgeführt haben und nicht, keine Ahnung, im Ozean oder so. Ja,
ja, ein Punkt dieser Geschichte war auch, dass Apple diese Tests halt unter Laborbedingungen stattfinden lassen hat. Und das war halt auch ein Kritikpunkt. Das sind ja keine normalen Situationen, die man erlebt.
Ich würde mal wünschen, dass sie dasselbe jetzt bei den ganzen Autoherstellern durchziehen. Weil der angegebene Verbrauch wird ja auch unter Laborbedingungen quasi ermittelt. Ja. Und ist in der realen Welt nicht zu halten. Also von daher sollten sie das vielleicht auch mal prüfen.
Ja. Das wäre sinnvoll, ja, auf jeden Fall.
Aber das traut sich dann wahrscheinlich wieder keiner.
Ja. Die Autoindustrie. Ja.
Naja. Da kann Tesla froh sein, dass sie keine Benziner bauen.
Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, diese Werbung suggeriert ja halt dem Kunden, ach ja, das Ding ist ja wasserdicht, ich muss jetzt nicht ganz so vorsichtig damit umgehen. Und es verleitet wahrscheinlich auch den ein oder anderen Kunden etwas robuster, etwas laxer mit dem Umgang des Gerätes. Mhm. Das war klar. Wenn mir jetzt gesagt, ach, das Ding ist wasserdicht und tralala und hin und her, es dann bin bestimmt, ich vielleicht etwas,
ja. Es gibt garantiert Leute, die das Ding ungeschützt mit in den Pool genommen haben. Und auch Unterwasserbilder gemacht haben, weil die gehen ja keine 3 Meter tief mit dem Teil.
Ja, aber das hat Apple ja auch ausgeschlossen. Da hat Apple, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass es immer noch kein Gerät ist, was für Unterwasserfotografie geeignet ist, sondern
aber nur wenn es doch wasserdicht ist bis X, ja, und du nimmst das gerade mal 10 Zentimeter mit ins Wasser.
Mhm. Ja. Hm. Okay.
Ja, klar, dass du damit keinen Tauchgang machst, hier wie der Cameron mit seinem Teil, ja, und da auf der Suche nach der Titanic gehst, ist auch klar. Oder wäre mir klar, ja. Aber wie gesagt, mal kurz das Ding in die Pfütze halten für ein schönes Foto, ja.
Ja gut, man erwartet natürlich, wenn Sie eine IP-Zertifizierung angeben, dass auch diese IP-Zertifizierung erreicht wird und dass Sie auch im Rahmen dieser IP-Zertifizierung für Wasserschäden eintreten. Das erwarte ich als Kunde. Genau. Und nicht, dass in den Garantiebestimmungen das ausgeschlossen wird. Das ist meine Erwartungshaltung.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Marktbegleitern ist, ob das bei Samsung auch so ist. Da gibt es ja auch IP-zertifizierte Produkte, ob sie das auch ausschließen, die Wasserschäden. Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema.
Da bin ich auch überfragt, ja.
Ja.
Ja. Genau. Aber apropos Samsung, ich lasse mal Tesla jetzt gerade außen vor, aber apropos Samsung, da gibt es ja jetzt auch Gerüchte, sie würden Smart-Tags entwickeln, um halt gegen die Apple AirTags quasi ein Produkt zu haben, wo ich auch gedacht habe, ja, es gibt noch nichts Offizielles von Apple und gegen ein Gerücht oder eine Idee, die Apple hatte, ist jetzt Samsung, gerüchteweise dann auch wieder, schon an einem Wettbewerbsprodukt am entwickeln, was sie dann mit der nächsten Galaxy-Serie dann zusammenbringen wollen, wo ich auch gedacht habe, um Gottes Willen, Freunde, das sind hoffentlich alles nur Gerüchte. Ja, wir wissen noch gar nicht mal, wann und ob überhaupt von Apple was kommt. Aber das wäre ja im Prinzip auch nicht das erste Mal, dass Samsung da entsprechend reagiert. Ja. Aber das, ich musste mal kräftig schmunzeln, als ich das gelesen habe.
Vielleicht weiß Samsung ja auch mehr.
Ja, keine Ahnung. Die sitzen ja im Prinzip, gerade was auch Fertigung betrifft, ja auch an der Quelle. Ja, wenn da einer der Zulieferer oder eine Firma angefragt wurde wegen Produktion und Angebote abgegeben hat, klar, da wird vielleicht auch der eine oder andere dann Samsung was stecken. Aber ist der Markt so wichtig kann der so viel Geld bringen, dass ich dann auch noch mich da entsprechend positionieren muss? Hallo, wir reden ja nicht. Keine Ahnung, ja.
Naja, Samsung macht ja eh Dinge, die man jetzt nicht immer konkret nachvollziehen kann, gerade auch im Konkurrenzverhalten gegenüber Apple. Also da haben sie ja schon in der Vergangenheit sehr oft Dinge getan, die jetzt nicht unbedingt sinnvoll sind, die jetzt nicht rational sind, die teilweise auch einfach nur gemacht werden, weil sie es können, weil sie Druck ausüben wollen, weil sie sich positionieren wollen in irgendeiner Weise. Aber ob das jetzt immer so viel Sinn macht, ist eine andere Geschichte.
Ja, okay, wie gesagt, ein Stück vom Kuchen. Ja, wir machen mal die Geräte ähnlich wie oder von Optik und von Bedienung her wie Wettbewerbsgeräte. Kann ich verstehen, weil ich will ein Stück vom Kuchen. Aber oder AirPods zum Beispiel ja auch. Ja, das ist ja auch. Ja. Ja, okay, ist ja in Ordnung. Aber AirTags, die es noch nicht gibt, wo der Markt ja jetzt auch nicht so...
Ich meine, Samsung hat angefangen war einer der ersten Hersteller, die fest verbaute Akkus nachdem Apple sie quasi eingeführt hat, dass man die, gut, Apple war schon immer der Fall, dass man die Akkus nicht tauschen konnte. Okay, das fing ja schon damals beim ersten iPhone an. Da ging es ja auch nicht. Aber ich glaube, Samsung war eines der ersten Hersteller, die angefangen haben, im Android-Bereich keine Akkus mehr austauschbar zu machen oder dass man sie so einfach austauschen kann. Die ersten Geräte konnte man ja die Rückseite abziehen und konnte einfach die Akkus tauschen. Dann fingen sie an, keine Kartenslots mehr eine Zeit lang zu verbauen, also keine SD-Kartenslots mehr, nur mit fest verbauten Speicher. Das haben sie sicher auch bei Apple im Endeffekt abgeschaut. Dann gab es wieder Geräte mit Kartenslots, dann gab es ja keine Geräte mit Kartenslots. Das war immer so hin und her. Da war ja der Aufschrei auch groß in der Android-Welt. Oh, jetzt fangen sie bei Android auch schon an, keine SD-Kartenslots mehr zu verbauen, etc. Das ging ja auch nach meiner Meinung alles aus der Apple-Welt oder sie haben sich da in der Apple-Welt inspirieren lassen, wo sie sich viele Dinge abgeschaut haben. Ja.
Ja, okay, man hat gesehen, dass jemand wie Apple halt damit im Prinzip in Anführungszeichen halt durchkommt.
Ja, klar.
Dass das halt Features sind, wo ein Kunde halt bereit ist, drauf zu verzichten, wenn das Restpaket einfach passt. Oder aber in dem Fall bei Apple, es gab halt keine Alternative.
Ja.
Sie haben es nicht gemacht und dann kriegst du es halt einfach auch nicht.
Ja. Und es gibt ja durchaus auch Gründe, warum man jetzt keinen Kartenslot unbedingt im Gerät haben sollte, auch in der Android-Welt. Weil die Performance, die man über eine SD-Karte abbilden kann, nicht unbedingt auf dem gleichen Level ist, wie wenn man den Speicher intern verbaut oder den Speicher mit einem internen Controller anspricht. Mittlerweile hat sich das gebessert. Es gibt auch wesentlich performantere Karten und auch bessere Kartenleser in den einzelnen Smartphones, aber man ist immer noch nicht komplett auf der Augenhöhe, auf der gleichen Augenhöhe, wie wenn man jetzt mit internen Speicher arbeitet. Und viele Leute haben dann halt die Apps installiert. Das ging ja, das konnte man ja eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das immer noch geht, dass man auch die Apps auf den SD-Karten installieren kann. Nach meiner Meinung ging das nicht, oder man konnte, oder die Entwickler konnten definieren, ob man die App auf der SD-Karte installieren kann oder nicht.
Aber gerade das Thema SD-Karte ist doch mittlerweile auch schon wieder überholt. Weil wenn man sich das oder die Argumentation aus der Vergangenheit anguckt, ist es doch immer gewesen, ich brauche Speicherplatz für Musik und für Video. Beziehungsweise Bilder und Video. Ja. Und heutzutage hast du dafür doch die Cloud. Da ist doch, wie gesagt, die SD-Karte im Smartphone-Bereich ist doch tot. Oder nie ein Thema gewesen. Das ist genauso wie DVD oder Blu-ray in einem iMac oder in einem Mac zum Beispiel. Apple,
ja.
Wie gesagt, und heutzutage, gerade mit dem Musikstreaming, mit dem Videostreaming, das Argument für eine SD-Karte ist doch Flup. Und auch mit den Speichergrößen, die du heute einfach kriegst bei einem Telefon, hat sich doch die Argumentation mit Offline im Prinzip auch erledigt. Weil das, was du für deinen Flug oder für deine Pendlerstrecke brauchst, passt in der Regel auch auf dein Telefon.
Das ist richtig. Aber ich glaube, solange wir noch in einem Land leben, wo Datenvolumen relativ teuer ist, wird das immer noch für gewisse Benutzergruppen eine Rolle spielen, wie viel sie intern auf ihr Smartphone packen. Das glaube ich ganz stark. Weil wir leben nun mal in einem Land, wo man nach Datenvolumen noch abrechnet.
Ja, noch ist gut. Ja.
Ja, es ist so.
Es ist im Prinzip weltweit ein Thema. Und Unlimited ist halt nach wie vor sehr teuer.
Naja, es gibt Länder da, gerade die skandinavischen Länder, die werden immer gerne angeführt, da kostet halt so ein Unlimited-Vertrag nicht die Welt. Da würde man sich in Deutschland freuen, wenn man diese Preise hätte.
Ausnahmen, wie gesagt, gibt's ja dann, oder Beispiele gibt's ja, wie es auch anders funktionieren kann. Und das ist ja auch die Argumentation, die man ja hier auch immer gerne wieder anführt, dass Daten im Prinzip nichts kosten, ja?
Nein, so ist es.
Der Anbieter verdient sich da dumm und dämlich dran, ja?
Ja, so ist es.
Ja. Naja. Klar, dass man diese Sau nicht schlachten will, kann ich auch gut verstehen, ja?
Nö, ja, das ist eine Kuh, die ordentlich Milch gibt.
Kuh, genau, nicht Sau, sondern Kuh. Die Kuh nicht, ja, genau.
Und die will man natürlich so lange melken, solange es geht, ganz klar, logisch.
Ja.
Logisch.
Was eigentlich auch wirklich schade ist, weil guck doch mal heutzutage, wie weit kommst du denn mit 2 oder 4 Gigabyte? Ja?
Das ist nicht die Welt.
Alleine mit Podcasts und Musik hast du die relativ schnell aufgebraucht, wenn du wirklich nur oder keine Möglichkeit hast, irgendwo ins WLAN zu gehen. Sind die doch relativ schnell weg.
Ja, so ist es.
Und das sind ja immer noch so Standardgrößen, gerade in diesen ganzen Prepaid-Dingern, ne? 2-4 Gigabyte, ja, das ist, teilweise hast du ja hier gerade in den Prepaid-Bereich irgendwas mit 300 oder 500 Megabyte. Das ist ja gar nichts.
Nee, das ist, also diese 500 Megabyte, die verbrauche ich schon, wenn ich ab und zu mal außerhalb meines WLANs bin und sich
und deine Smartphone Geschäfts-E-Mail abrufst.
Also,
da sind die weg. 2 Anhänge. Und
Naja, zwei Anhänge nicht, aber also das ist ungefähr die Zahl.
Hör mir auf, zwei Anhänge. Gerade im PDF-Bereich kannst du so viel falsch machen.
Ja, klar.
Wenn du ein Dokument einfach nur scannst, ja, und das nicht komprimierst, du kannst da so auf die Fresse fallen. Okay, klar, im Homeoffice-Bereich ist es jetzt nicht so das Thema, weil da haben wir ja nach wie vor den Fall, dass in den allermeisten Internetanschlüssen für zu Hause hast du ja keine Datenbegrenzung, ja, weder up noch down. Da hast du das Problem der Geschwindigkeit, ja. Aber ein PDF kann 5 Megabyte groß sein, ja, muss es aber nicht. Komprimiert kriegst du das in der Regel um einiges kleiner und bei wenig Datenverlust, ja, das weißt du ja auch. Und deswegen, große PDFs können sein, müssen in manchen Fällen auch sein, aber in der normalen Korrespondenz sollte man sich mal überlegen, ob man da nicht mal guckt, ja, wie so die Einstellungen sind. Oder aber auch gerne mal noch einen Komprimierer benutzen. Ja. Gibt es ja 1000 Tools dafür. Und das macht durchaus Sinn. Ja. Ich habe das ja auch bei meinen ganzen Bewerbungsunterlagen jetzt gesehen, die ich per E-Mail verschicke. Was da gerade an Menge, ja, und damit Uploadzeit beziehungsweise auch Filegröße beim Empfänger halt gespart werden kann. Macht durchaus Sinn. Ja. Auch PDFs.
Ja, das stimmt.
Ja. So viel dazu. Entschuldigung.
Ja, PDF ist auch nochmal ein Thema für sich. Das ist wohl wahr. Ja. Auch wie manche mit ihren Dokumenten umgehen und wie sie die weiterverarbeiten, das ist wohl wahr. Obwohl ich gebe zu, wenn ich Dokumente bei mir archiviere und sie lokal in meinem Dokumentenmanagementsystem verarbeite, für die Langzeitarchivierung oder für die Kurzzeitarchivierung, dann scanne ich auch in der allerhöchsten Scanqualität, die mir mein Dokumentscanner anbietet. Weil ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit, dann das Dokument nochmal runter zu komprimieren und weiter zu verarbeiten. Aber wenn es erstmal gescannt ist und die Post eventuell sogar vernichtet ist, wenn es einfach nur Sachen sind, die man jetzt nicht unbedingt auch noch analog archivieren muss, dann bin ich immer der Meinung, dass man auch das Dokument in der höchstmöglichen Scan-Qualität vorhalten soll, wie man das dann weiterverarbeitet, wie man das dann nochmal runterkomprimiert oder zum Versand freigibt, ist nochmal eine andere Geschichte. Bloß man sollte sich halt überlegen, bevor man es versendet, kann man da jetzt nicht nochmal in der Kompression runtergehen, müssen es jetzt unbedingt diese hohen DPI-Zahlen sein, da hast du recht.
Ja. Gerade wenn halt ein guter Erfolg erreicht werden kann, ohne halt auf Qualität jetzt großartig verzichten zu müssen. Und gerade bei viel oder bei Text ist das doch relativ gut machbar. Ja. Gerade ich habe auch zuletzt hier Baupläne gescannt und verschickt. Da macht das nicht unbedingt viel Sinn, ja? Weil du sollst ja auch die kleinen Zahlen noch lesen können. Ja, von daher, man muss da schon abwägen, was man machen kann. Aber ein reines Textdokument, da geht viel. Ja. So,
da geht eine Menge, klar.
Rente abgeschlossen.
Ich habe verstanden, Rente, aber den Rant.
Okay. Rant.
Aber wo wir gerade bei Rente sind, Growl geht jetzt in Rente, hast du das mitbekommen?
Ja, habe ich mitgeregt. Wenn ich dran denke, ich habe das ja früher sehr, sehr gerne benutzt, ja, aber das wurde ja wurde ja im Prinzip gesherlockt, ja.
Das wurde gesherlockt und nach meiner Meinung oder auch nach meinem subjektiven Empfinden eines der bahnbrechendsten Tools, die es damals für den Mac gab, vor der Zeit, bevor Apple sich dazu entschieden hat, ein eigenes Notification Center ins Leben zu rufen oder Mitteilungszentrale, da war das essentiellste Tool, was sofort bei mir installiert worden ist. Also das war, wenn ich einen Mac neu aufgesetzt habe, war Growl eines der ersten Tools, die ich sofort aufgesetzt habe.
Ja, alleine von den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die du gehabt hast, war Growl. Und das war ja auch schon immer der Fall, das Ding war ja so im Prinzip, wie soll ich jetzt sagen, das war so für den Nutzer gemacht, beziehungsweise so nicht oder in your face, ja, wie sagt man? Das war einfach gute Funktionalität, ja, super schön verpackt und von den Konfigurationsmöglichkeiten auch wirklich top anzupassen. Habe ich anfangs auch war das bei mir so ein Must-Have, ja.
Ja, es war auch wirklich ein Tool, was einen wirklich viel Erleichterung und viel Bequemlichkeit, ja, wie soll ich sagen, es war einfach ein Tool, was man gebraucht hat, finde ich. Also wenn man einen Mac hatte, war das sozusagen so ein Must-Have-Tool, so ein Must-Have-Add-on, was man auf jeden Fall installieren sollte. Gab es dann später ja auch für Windows, das wissen viele auch gar nicht, dass das dann auch für die Windows-Plattform rausgekommen ist. Und dann hat sich das immer stetig weiterentwickelt. Wir reden hier von einem Zeitraum von 2004. Also 2004 kam die erste Version raus. Also ein wirklich altes Stück Software, was immer Stück für Stück weiterentwickelt worden ist. Mhm. Ein kleiner Funfact am Rande. Growl heißt ja so frei übersetzt knurren oder sich bemerkbar machen. Das könnte man als Übersetzung raushauen. Er wollte es erst Notification Center nennen. Das war so die erste Namensidee, die er hatte. Aber dann fand er den Namen zu geeky, zu nerdy und hat sich dann für Growl entschieden. Das war so die Aussage, die der Entwickler noch rausgehauen hat. So ein kleiner Fun Fact am Rande. Tja, Growl. Ein Stück Software, was sich durchaus einen Namen gemacht hat.
Ja, ja, vor allem damals oder vor einigen Jahren, als Apple ja durchaus bei der iOS und bei der OS 10 Entwicklung ja den ein oder anderen Entwickler mit seiner Idee ja eingekauft hat. Beim iOS war es gerade schon am Anfang, wie hieß das immer, Cover irgendwas, die Darstellung mit den
Coverflow meinst du?
Coverflow, genau, den Entwickler haben sie damals eingekauft, gerade für iOS, wo sie im Querformat ja dann, wo du durchscrollen kannst durch die Plattencover. Da war ja Growl ab und zu auch mal so ein Kandidat, ja, aber das kam ja nie dazu. Ja. Mhm. Wäre mal interessant zu wissen, ob es da Gespräche gab.
Ich glaube, da gab es bestimmt Gespräche, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
Hätte man damals mal sich vielleicht kaufen lassen, ja. Wobei das ja auch genauso wie mit der Podcast-Diskussion von früher oder von vorhin. Wenn man es dann nicht machen will und unabhängig bleiben will, klar. Warum nicht, ja.
Ja. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit von Amazon. Amazon steckt jetzt auch die Mac Minis in die Cloud. Und man kann sich dort jetzt Mac Mini oder macOS Instanzen klicken. Derzeit sind es dort nur Intel-basierende Maschinen.
Ja, wie ich die Überschrift gelesen hatte oder die News gelesen hatte, habe ich auch gedacht, oh, die sind aber sehr früh an Bord. Und wie viel haben die denn Apple direkt hier abgenommen von den M1-Rechnern? Aber das sind alles noch Intel, ja.
Das sind alles Intel-Maschinen, das sind die letzten, nicht die letzten, sondern die aktuelle Serie. Es gibt ja weiterhin noch Intel-Maschinen.
Auch schlau gemacht von Apple wahrscheinlich, ja, Lagerbestand noch an Amazon rausdrücken.
Ja, man weiß ja nicht, wie weit das schon im Vorfeld geplant war, wie lange diese
die Stückzahlen, ist ja auch nicht irgendwie überflüssiger oder Restlagerbestand, das ist ja.
Ja. Also man hat halt die Möglichkeit, dort sich Mac Mini-Instanzen zu klicken, entweder auf Mojave-Basis oder auf Catalina-Basis. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man im Moment hat. Anfang bis Mitte des nächsten Jahres sollen dann auch M1-Maschinen dazukommen auf Big Sur-Basis. Das sei geplant. Und die Stunde kostet im Moment $1.
$1, genau. Nicht gerade günstig, ja. Aber wenn du mal hier für einen Tag oder für, keine Ahnung, ein paar Tage, wo du halt was testen musst, dir sowas klicken kannst, klar,
rechnet sich
für den Entwickler bestimmt. Ja.
Auch gerade, wie gesagt, für Entwickler und man hat halt SSH und VNC-Zugriff auf die Maschinen. Man hat also eine vollwertige Catalina-Instanz im Netz und muss sich da über keine Konfigurationsgeschichten Gedanken machen. Man hat halt on demand eine macOS-Maschine. Und das finde ich schon interessant. Ja, ja. Gerade auch für Leute, die vielleicht nicht zentral im macOS-Kosmos unterwegs sind, aber für gewisse Aufgaben halt ein macOS benötigen. Die können sich da stundenweise ein Mac Mini klicken, quasi das Mac Mini-Stundenhotel.
Ja.
Ja. Und dann habe ich noch auf so ein paar anderen Blogs zum Thema Mac Mini bei Amazon gelesen, dass gerade auch die ganzen Leute, die das betreuen bei Amazon, auch die diese Technik eingebaut haben und diese Racks konzipiert haben, die haben es extrem abgefeiert, dass Apple so lange dem Formfaktor treu geblieben ist und auch so kompakt das Ganze gestaltet hat. Und sie freuen sich wirklich sehr, dass man auch gerade mit diesen ganzen Third-Party-Rack-Mount-Systemen von Sonnet zum Beispiel das so leicht in die 19-Zoll-Schränke implementieren kann. Und das zeigt mir natürlich, dass Apple das sehr bewusst macht, dass sie so lange an diesem sehr alten, etablierten Formfaktor festhalten. Weil diese ganzen Strukturen, die halt auch schon in den Rechenzentren vorherrschen, einfach weiter genutzt werden können. Und sie schieben da einfach nur neue Mac Minis rein und müssen nicht viel umbauen. Sie können halt die vorhandenen Rack Mounts nutzen und einfach nur aktuelle Mac Minis reinschieben.
Ja, mich würde mal interessieren, inwieweit Apple von dieser Entwicklung überrascht war. Und inwieweit sie wirklich in Anführungszeichen begeistert sind davon und das quasi unterstützen. Ja. Es gibt ja noch andere Anbieter, die Mac Minis in Rechenzentren betreiben. Wie heißt der eine? Mac Mini Colo oder so ähnlich. Ja. Gibt es ja in den Staaten auch jemand, die planen ja jetzt auch schon die M1-Geräte zu installieren. Da kann man sich ja quasi ein Mac auch in der Cloud klicken, dann die Third-Party-Lösung Rackmount, was du angesprochen hast, was ja dann teilweise auch durchaus bei der einen oder anderen Videoproduktionsfirma im Einsatz ist. Von daher, ja, als Mac-Nutzer ist man da anscheinend doch sehr lösungsorientiert. Ja. Und wenn Apple schon keine Server anbietet, ja, baut man sich die Infrastruktur einfach selbst zusammen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, denke ich, auch einer der Beweggründe, warum Apple einfach diesen etablierten, traditionellen Formfaktor beibehält und einfach die Mac Minis jahrelang in diesem gleichen Gehäuse anbietet. Ja. Das wird einer von vielen Gründen sein. Ich glaube nicht der Hauptgrund, aber es ist ein gewisser Aspekt, den Apple mit in die Planung anbezogen hat. Tja. Gut, hast du denn irgendwelche Themen, bevor wir zum Gadget gehen, oder hast du noch was auf dem Herzen?
Nichts, was ich jetzt unbedingt noch...
Doch, ich habe da noch ein kleines Thema.
Ja.
Weil ich es gerade noch sehe beim Hochscrollen. Es ist ein neuer Patentantrag aufgetaucht für die Touchbar, der ganz interessant ist. Die Touchbar wird in diesem Patentantrag um eine Funktion erweitert. Es handelt sich da um die Force-Touch-Funktion, also sie erkennt, wie stark man auf die Touchbar drückt und kann dadurch durch das stärker oder das nicht so starke Drücken noch mehr Funktionen auslösen, also wird ein zusätzlicher Bedienungslayer mit eingezogen sozusagen. Das geht aus dem Patentantrag hervor. Ja, aus allen anderen Geräten verschwindet.
Ich wollte es gerade sagen. Ich
bin die Force-Touch-Funktion respektive Apple Watch, iPhones. Und da soll es dann wieder hineinkommen. Da passt eigentlich nicht so ganz in die aktuelle Philosophie, die Apple gerade verfolgt.
Genau, da wird ein ganz großes Fragezeichen dran machen.
Und wir wissen ja auch, dass nicht jeder Patentantrag oder dass auch nicht jedes Patent, was dort vorliegt oder was Apple registriert hat, auch letztendlich zum Einsatz kommen muss. Aber wie gesagt, das ist in den letzten Tagen aufgetaucht und generell die Touchbar an sich polarisiert ja sowieso. Viele sagen, das ist unnötig, viele sagen, das braucht man.
Ja, okay. Da gibt es ja wenn es Software halt gut unterstützt, hat sie, denke ich mal, schon ihre Daseinsberechtigung.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt sehr wenig Software, die da wirklich einen Mehrwert rausziehen. Da gibt es sehr wenig gute Beispiele.
Ultraschall wird wahrscheinlich Unterstützung für Touchbar bekommen. Der ja. Ralf Stockmann hatte das gerade angesprochen. Wir hatten ja kurz vor der Aufnahme über Ultraschall gesprochen. Ja, da, wie gesagt, mit der aktuellen Version 4, dann 5 steht ja irgendwann demnächst auch an. Ja, mal gespannt, wann es soweit ist. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich muss mir das oder werde mir das nochmal angucken. Da finde ich es eigentlich auch ganz interessant, was halt dann so angeplante Touchbar-Unterstützung betrifft. Gerade dann auch so als Mac-Feature, ja, weil die Windows-Version wird es, denke ich mal, nicht bekommen können. und von daher ganz interessant. Und das ist halt auch so ein Problem, ja, wenn, klar, das eine ist, will man halt seine Tasten aufgeben für eine Touchbar und da, wie gesagt, ist einfach das Totschlagargument Software, ja, und wenn zum Beispiel, oder beziehungsweise Apple hat es ja gezeigt mit der eigenen Software, ja, wie es laufen kann, es gibt ja auch an oder Third-Party Apps, die sie unterstützen, ja, manche besser, manche weniger besser oder weniger gut, von daher, also ich bin ja nach wie vor eigentlich ein Freund der Touchbar, auch wenn ich sie jetzt so täglich noch nie benutzt habe. Aber ich sehe das für alle für mich jetzt kein Problem in der Touchbar. Ich würde mir halt wünschen, wenn zum Beispiel auch eine externe Tastatur so eine Funktion noch haben könnte.
Ja.
Dann wäre es vielleicht auch von der Unterstützung nochmal ein anderes Thema.
Genau.
Oder auch von der Akzeptanz her, dann, wenn ich es wirklich, weil was ich mir auch schwierig vorstelle, ist, wenn du hast es an deinem mobilen Rechner, aber nicht an deinem Desktop. Weil man gewöhnt sich ja auch an die Scheiße, ja, und will es ja dann auch nutzen.
Ja, du möchtest halt eine durchgehende Experience haben auf allen Geräten und
vor allem
wenn du dich
gleichbleibend,
genau, und du möchtest dich auch von deinem Workflow nicht großartig anpassen müssen. Okay, jetzt bin ich stationär, jetzt bin ich mobil, etc. Du möchtest halt durchgehend deinen Workflow weiter verfolgen können oder ja, dementsprechend weiter so arbeiten können, wie du es mobil gewohnt bist, möchtest du es auch stationär durchsetzen. Und das andere Problem, was ich sehe, viele Benutzer nutzen ihr Gerät stationär und mobil. Die packen das dann in Clamshell-Mode, legen das dann in so einen Stand oder wo auch immer, klappen das Gerät zu, schließen externen Monitor an und schon hast du ja auch nicht mehr die Touchbar-Funktionalität. Ich kenne wenige Leute, die ihr Laptop vor sich haben, haben noch einen externen Monitor und arbeiten dann quasi so im Dual-Screen-Modus. Da kenne ich wenige von. Die meisten klappen das Ding zu, stecken es oder klemmen es an eine Dockingstation und haben dann dementsprechend ihren großen Hauptbildschirm. Oder wenn sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, stellen sie es auf einen Stand daneben, etwas hochgestellt, dass sie das Display halt neben den Monitor positionieren. Wenige arbeiten halt so, dass sie den Monitor vor sich haben und hinter dem Gerät nochmal einen Monitor im erhöhten Modus stehen haben. Gibt es auch einige, sehe ich auch öfters mal. Das wird wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe sein, warum das Ultra-Fine-Display von Apple so extrem hochzustellen geht, nicht von Apple, von LG. Da hat man sich auch gewundert, warum man die Höhenverstellung so hoch hat, weil es ist im Endeffekt genau die Höhe, wenn ich ein 15 Zoll respektive 16 Zoll MacBook Pro aufklappe, dann endet quasi der Deckel oder das Ende vom 16 Zoll Display genau da, wo das Ultra-Fine Display anfängt. Also das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum man das Display so hochfahren kann. Und das Pro Display XDR, das ist ja ähnlich, das kann man ja auch sehr, sehr hoch einstellen. Nach meiner Meinung viel höher als marktbegleitende Monitore oder Monitorstands oder Monitorständer. Ja. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da.
Ach so, ja, das ist, weil du jetzt nichts gesagt hast. Ich dachte, du bist aus der Leitung gefallen oder ich bin aus der Leitung gefallen.
Ich werde vielleicht demnächst aus der Leitung fallen, ja.
Nein. Gut, dann lass uns doch zum Mini-Gadget-Tipp kommen. Ich versuche es auch kurz zu machen, obwohl ich da eigentlich ein klein wenig ausholen muss, um die Genialität zu erklären, die hinter meinem Tipp steht oder hinter dem Produkt steht oder wie genial das Produkt ist, was ich hier empfehlen möchte. Du kennst sicherlich die Firma Peak Design, das sagt dir doch was, ne? Und die Firma Peak Design hat auch einen sehr, sehr schönen, hochwertig verarbeiteten kleinen Tech-Pouch im Sortiment. Das heißt, wo diese ganzen kleinen Gadgets reinkommen, Kabel, Netzteile, also diese ganzen kleinen Zubehörteile, die man eigentlich so im Gadget-Rucksack oder in der Gadget-Tasche rumfliegen hat, die kann man zentralisiert im Tech-Pouch zusammenfassen und hat dann innerhalb seines Rucksacks oder seiner Gadget-Tasche nochmal eine kleine Tasche, wo man alles zentralisiert, komprimiert auf einem Raum zusammengefasst hat. Diese Tasche ist sehr hochwertig und ich finde diese Tasche super genial. Ich benutze sie auch. Absolut keine Frage, tolles Produkt, empfehlenswert. Die Tasche hat nur einen Nachteil, das Ding ist relativ kostspielig. Das Ding kostet nämlich zwischen 60, 63, 65 Euro. Wenn man es mal irgendwo im Angebot findet, muss man aber schon sehr viel Glück haben, liegt diese bei 55 Euro. Und das ist, finde ich, für so eine kleine Tasche ein relativ hohes Investment. Und ich war immer auf der Suche nach einem Produkt, was auf der gleichen Qualitätsstufe unterwegs ist, aber günstiger ist. Und da gibt es zwar marktbegleitende Hersteller, die ähnliche Dinge anbieten, aber die vom eine Tasche auf, die hat einen Footprint, also die Darreichungsform dieser Taschen ist nicht identisch wie die Original Tech Pouch von Peak Design. Und jetzt gibt es ein Produkt der Firma Inatec, wie man es auch aussprechen mag, was ich schon fast als eine dreiste Kopie bezeichnen würde. Aber das, denke ich mal, ist auch kein geschütztes Design von Peak Design. Also man kann, denke ich mal, dahin gehen und man kann das Ding auch so kopieren, wie sie existiert, die Tasche. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sich in irgendeiner Weise das Design schützen lassen haben. Sonst hätten die wahrscheinlich auch schon Probleme. Also Inatec hätte wahrscheinlich auch schon Probleme, weil Inatec ist ja auch nicht so klein, sind in einer gewissen Nische unterwegs, haben viele günstige Produkte im Sortiment, die auch nicht alle das Gelbe vom Ei sind, muss man dazu sagen. Also alles, was so in diesen technischen Bereich geht, da würde ich mal so ein großes Fragezeichen hintermachen. Aber alles, was so in diesen Taschenbereich geht, also alles, was so in den Bereich der passiven Zubehörprodukte geht, habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Und es gibt jetzt von Inatec ein fast namensgleiches Produkt oder was den Kernennamen angeht, der ist gleich. Sie nennen es einfach Tech Pouch, genauso wie Peak Design. Und das Ding ist optisch fast eine reine Kopie. Sie ähneln sich zu 95% und man hat diesen gleichen Charakter, man hat in der Mitte eine Tasche, die man aufklappt und man hat dann diese ganzen Innenfächer, die werden einem dann zugänglich gemacht. Man sieht sofort, was sich in diesen Fächern befindet und man klappt das Ding einfach wieder zu und hat ein sehr kompaktes Packmaß sozusagen und man hat genau wie beim Peak Design Produkt alles auf kleinstem Raum untergebracht. Ja, ich habe beide Produkte verglichen. Das Peak Design Ding habe ich schon seit Jahren im Einsatz und das Inatec Produkt habe ich jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz. Qualitativ würde ich sagen zu 98% auf dem gleichen Level, nur dass dieses Inatec-Produkt schlappe 21 Euro und ein paar Cent kostet. 22 Euro kostet das Ding aufgerundet und das ist preislich gesehen ein absoluter Tipp und auch von der Qualität ein absoluter Tipp, weil ich habe es halt so gemacht, dass ich für gewisse Einwendungsbereiche verschiedene Tech-Pouches mir jetzt eingerichtet habe und somit brauche ich dann nur noch zu diesem A- oder B-Pouch greifen und bin dann quasi schnell einsatzfähig. Und wie gesagt, wenn man rund 60 Euro ausgeben muss, fällt es einem natürlich schwerer, sich mehrere solche Pouches anzuschaffen, als wenn man nur 22 Euro ausgeben muss. Das ist so mein Gadget-Tipp.
Ja.
Tja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, Thomas?
Nein.
Okay, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Jupp, dann bis nächste Woche, genau.
Jo.
Bis dann. Tschüss.